ARD.
Endlich ist Freitag.
Ja, das ist schön, oder? Da haben wir Wochenende.
Das ist schön, ne? Ja, wenn der Freitag ist, endlich mal Wochenende, ne? Ja, für viele Menschen auch nicht. Für die, die arbeiten müssen, tut es mir leid. Für die, die Wochenende haben, freue ich mich. Und alle können irgendwann Fakt abhören. Diese Folge, eine Woche Wissenschaft, endlich wieder. Auf dieser Seite des Internets, Charlotte Grieser und...
Auf der anderen Seite des Internets, wo auch immer die Seiten lokalisiert sind im Internet, Sina Kürz. Hallo.
Hallo. Boah, Sina, ich bin ein bisschen aufgekratzt, weil unsere Science-Slam-Folgen online sind.
Ja, das stimmt. Die sind endlich online. Und ich finde es auch richtig nice, es ist auch einfach direkt so eine geballte Ladung. Ich weiß nicht, wie das für euch da draußen war, dass einfach direkt plötzlich 4 Folgen online waren, so hoch. Das ging aber jetzt auf einmal so eine geballte Ladung Fakt ab. Und auch noch mit ganz tollen Gästen. Wen hattest du? Ich hatte einen sehr spannenden Mediziner, Tim Holstein, der mir was über braunes Fett erzählt hat.
Über braunes Fett. Aber wir reden nicht über das, nicht das in der Pfanne, ne?
Nee, nicht das, was übrig bleibt, wenn die Butter ein bisschen zu lange und zu heiß in der Pfanne war. Nee, braunes Fett, was er so erzählt hat, was man wirklich haben möchte im Körper. Das klingt einfach so paradox, sorry.
Das klingt super seltsam. Also für die, die es nicht mit, aus unerfindlichen Gründen, wir haben gerade 4 Folgen online gestellt diese Woche mit Gästen vom Science Slam. Das ist unsere neue Kooperation. Ich hatte Verena Jallas, das ist eine Neurowissenschaftlerin und die forscht daran, wie KI helfen kann, bessere Mittel gegen Parkinson zu entwickeln. Und das ist total faszinierend, weil sie so eintaucht da rein, wie Studien damit überhaupt durchgeführt werden und wie Studien zeigen können, naja, kann KI uns dabei irgendwie helfen, kann KI uns dabei nicht helfen.
Man will eigentlich gar keine Hilfe von KI haben, oder?
Ja, oder man hofft halt irgendwie gerade so in der Medizinforschung, dass KI die tolle Revolution bringt, aber wir haben ja immer noch kein Mittel gegen Parkinson. Insofern hat KI offensichtlich, kleiner Spoiler, noch nicht geholfen.
Okay. Das Tolle an den Folgen ist natürlich, das möchte ich auch noch sagen, ihr könnt abstimmen, welche Folge euch am besten gefallen hat, weil das ist ja der ganze Sinn von einem Science Slam. Hat mich das unterhalten oder hat mich das nicht unterhalten? Deswegen könnt ihr noch bis 3. Juni für die Folge mit mir und Tim Holstein abstimmen. Das könnt ihr
oder
online.
Für die Folge mit mir und Verena Jallas oder für die Folge mit Julia und Katrin Viergutz oder für die Folge mit Aeneas und Felix Richter. Genau. Und wer gewinnt, also wer von euch die meisten Votes bekommt, die Person wird dann nochmal in eine Faktabfolge eingeladen und darf ein bisschen mehr über die eigene Forschung abnörden.
Genau, oder über alles, was gerne zum Abnörden vorhanden ist.
Alle dürfen gerne auch über braunes Fett reden, egal ob sie Expertise mitbringen oder nicht.
Genau, 30 Minuten pures braunes Fett könntet ihr dann haben, wenn ihr für Tim Holstein und mich abstimmt. Gut, aber genug von braunem Fett und KI. Kommen wir zu anderen absurden Themen in der Wissenschaft, würde ich sagen.
Gerne. Also ich bin heute Morgen passenderweise mal wieder super schlecht aus dem Bett gekommen. Und unter anderem deswegen hat mich diese Studie begeistert. Es geht bei mir heute um Snoozen. Also an meiner Lebensrealität ganz nah dran.
Ja, das auch mein großes Hobby morgens. Ja.
Aber was hast du sonst so dabei?
Ja, ich habe mich mit einer störenden Studie beschäftigt, wo der erste Moment ist, oh, ist das süß. Und der zweite Moment ist, oh mein Gott, ist das alles furchtbar auf dieser Welt. So Themen gibt es auch. Nämlich geht es um Äffchen.
Das ist, jetzt kommt das, oh, ist das süß bei mir. Ich warte auf das, oh Gott, ist das furchtbar.
Genau, Kapuzineräffchen. Wir bleiben erstmal beim, oh, ist das süß, ne? Kapuzineräffchen sind diese kleinen, süßen Racker, sind so, ich glaube, 30 bis 40 Zentimeter groß, ne? Wiegen nicht so viel, sind so wirklich kleine, handliche Äffchen mit so einem ganz süßen, kleinen Gesicht. Und um genau zu sein, geht es um Panama-Kapuzineraffen. Das ist wichtig, denn das sind Äffchen, die leben so Costa Rica, Panama und auf einer Insel im Süden von Panama. Jicaron heißt die, glaube ich. Eine Insel, wo keine Menschen leben.
Aber Kapuzineraffen.
Aber Kapuzineräffchen und auch andere Primaten, zum Beispiel Brüllaffen. Und jetzt kommt der Trend, der sich da unter den männlichen Kapuzineräffchen anscheinend jetzt auf dieser Insel verbreitet hat. Brüllaffenbabys mit sich rumtragen.
Die männlichen Kapuzineraffen tragen die Brüllaffenbabys mit sich rum.
Ja, ja, die männlich.
Die machen den Babysitter, Tagesvater.
Ja, das wäre schön. Nein, also es handelt sich, um genau zu sein, um einen, am Anfang, ne, weil es gibt ja immer Trendsetter bei Trends, ne, um einen Kapuziner Affenmännchen, das auf Aufnahmen beobachtet wurde. Die haben da, ne, die ForscherInnen, die haben da überall im Wald, im Dschungel Kameras aufgestellt, ne, dass man eben die Tiere eben studieren kann und beobachten kann. Hat auch so ein bisschen meine Vorstellung von dem spannenden Biologenleben wieder ein bisschen ernüchtert, dass die nicht den ganzen klettern und ganz nah an irgendwelchen Äffchen sind und die studieren und so. Nein, es sind einfach sehr viele Kamerafallen aufgestellt und wenn da ein Äffchen vorbeiläuft, dann gibt es ein Foto oder ein Video und genau. Da wurde auf einer Aufnahme gesehen, da ist ein Kapuzineraffenmännchen, das trägt ein Brüllaffenbaby. Seltsam. Sieht irgendwie süß aus, ne? Es hängt so am Rücken, das Baby krallt sich so fest, ne? Wie so Äffchen sich irgendwo festkrallen. Und das hat der mit nicht nur einem Baby gemacht, sondern mit vier verschiedenen Babys. Mhm. Also es wurde in den Aufnahmen, wurde dann studiert, ne? Die haben alle Aufnahmen, sind sie durchgegangen, haben gesehen, okay, dieser Affe, der den Namen Joker bekommen hat übrigens, Joker hat vier verschiedene Brüllaffenbabys in den letzten Monaten einfach mit sich rumgetragen. Und man hat keine Ahnung, warum. Und dann kam das Krasse. 5 Monate später hat man gesehen, dass es noch weitere Kapuzineräffchenmännchen gab. 4 weitere, die ihm das einfach nachgemacht haben, die diesen Trend sozusagen aufgenommen haben und auch Brüllaffenbabys auf ihrem Körper einfach rumgetragen haben, so auf dem Rücken hängend oder am Bauch hängend, ne? Also wie, wo das Äffchen sich halt gerade gut festhalten kann, das Babyäffchen, haben sie mit sich rumgetragen. Das ist süß, oder?
Das ist total süß, aber ich warte jetzt die ganze Zeit, ich bin gerade so total angespannt, weil ich die ganze Zeit warte auf das Furchtbare, was noch kommt. Haben sie die Babys getötet?
Nein, nein, die haben den Babys gar nicht wehgetan, okay. Also die tragen die einfach mit sich rum. Das Ding ist, dass die Babys halt irgendwann einfach an diesen Äffchen dranhängend verhungert sind, weil sie eben keine Muttermilch mehr bekommen.
Oh
also
Gott.
Manche von diesen Brüllaffenbabys hingen für fast 9 Tage an dem Kapuzineräffchenmännchen und irgendwann verhungern die halt. Einer hat es aber auch tot noch einen Tag mit sich rumgetragen.
Oh Gott.
Netter Side-Fact noch. Also die tragen das nicht mit sich rum wie so ein Tamagotchi, sondern die Babys sterben dann einfach irgendwann. Man weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die herhaben. Was noch nicht beobachtet wurde, ist, ob die die jetzt wirklich den Brüllaffeneltern wegnehmen. Man hat allerdings auch ein paar Wälder weiter gesehen oder gehört, wie Brüllaffeneltern nach ihren Babys rufen und sehr sorgenvoll sind und ihre Babys aber nicht zurückbekommen, weil die Brüllaffenbabys auch nicht zurückgeben wollen. Das ist schön.
Krass. Und die Babys, die, ne, wenn die irgendwo dran sind, klammern die sich halt fest. Die checken ja nicht, dass das nicht die Mama ist.
Und machen. Die sind schon irgendwie verängstigt wahrscheinlich und hungrig vor allem. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass ein Brüllaffenbaby sich dann mal kurz so auch so runtergeklettert ist und so. Es wird dann direkt wieder aufgesammelt von dem Kapuzineraffen, dass es auch schön bei ihm bleibt. Genau. Und das Spannende ist halt, es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum Kapuzineraffen sowas machen sollten. Es gibt keinen Vorteil, es ist sogar eher ein Nachteil, denn es nervt auch, wenn du die ganze Zeit so ein Brüllaffenbaby an dir dran kleben hast, ne, wenn du irgendwie essen willst oder essen, was auch immer die alltäglichen Beschäftigungen von Kapuzineraffen sind. I don't know, es stört auf jeden Fall. Der einzige Grund, der da ist, warum die das machen, ist wohl Langeweile. Die Kapuzineraffen machen das einfach aus Langeweile. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich höre, Primaten oder auch primatenähnliche andere Tiere, zum Beispiel Menschen, haben Langeweile, ist immer schlecht. Ist immer schlecht, wenn solche Lebewesen Langeweile haben, weil dann passiert meistens nichts Gutes. Und hier ist eben aus der Langeweile eben sowas entstanden. Wir sammeln Babys auf und tragen sie mit uns rum, bis sie verhungern. Das ist ein toller Trend im Dschungel in Panama.
Gott.
Ja. Sorry, vielleicht hätten wir mit einem anderen Thema starten sollen, aber das ist nun mal die Realität. Und ich frage mich halt einfach, so schwierige Trends hat mich auch wieder dahin gebracht, dass ich intelligente Tiere auch einfach nicht mag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je mehr, also gerade so Primaten oder auch Orcas, vielleicht hast du von dem Orca-Fashion-Trend 1987 mal gehört, der auch in den letzten Jahren wieder zurückkam, nämlich tote Lachse auf dem Kopf als Hut tragen. Ja, ich find's auch irgendwie witzig. Es ist aber auch einfach sehr, sehr hart. Die wirklich, also so Orcas, die teilweise an der Nordwestküste irgendwie gesichtet wurden und teilweise bis zu 6 Wochen lang einfach einen toten Lachs auf ihrem Kopf rumgetragen haben.
Ja gut, eine Lederjacke ist im Prinzip auch nichts anderes, ne?
Ja, stimmt, ne? Lederjacke ist an sich auch nichts anderes. Das Gute ist, könnte auch sein, dass der Lachs, also als Lunchbox, der Kopf als Lunchbox sozusagen genutzt wurde, dass man auch nochmal snacken kann, wenn man irgendwann Hunger bekommt, aber jagt hat. Und irgendwann hat man noch mehr Orcas gesehen, die einfach einen toten Lachshut hatten. Die haben einfach krasse Trends. Und ich frage mich, warum es nicht andere Trends sein könnten. So ein Kapuzineraffe, der könnte doch so viel andere tolle Sachen machen.
Oh, der könnte sich eine Blätterkrone basteln. Die können ja Werkzeug, ne? Die könnten sich so lustige Accessoires, was sind so kleine Röckchen oder eine Umhängefashion. Aber sie könnten ja auch anfangen, für die Kapuzineraffen-Weibchen zu kochen.
Auch schön, auch schöner Trend.
Oder?
Genau, oder Balztänze.
Oder sich irgendwo so ein...
Habe ich auch überlegt, ich weiß nicht.
Oh ja, auch sehr gut. Oder irgendwo so einen netten Badetümpel aufstauen an einem Bach. Oder sowas, wo man ein bisschen planschen kann entspannt. Ist ja wahrscheinlich schön warm.
Genau, ein bisschen so, die, so Architektur. Ne? Die könnten ja auch irgendwie anfangen, sich vielleicht irgendwie schöne große Häuser, Nester zu bauen. Das sind ja intelligente Tiere. Können sie nicht Trends entwickeln, die irgendwie nicht für eine bedrohte Nachbarspezies wie Brüllaffen ein Problem darstellt? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ziemlich froh, dass diese Affen kein Social Media haben, weil die sind ja auf einer Insel. Stell, die würden mit Social Media solche Trends verbreiten.
Nein, das stelle ich mir nicht vor, Sina. Nein.
Nee, stell es dir nicht vor. Sonst, weiß ich nicht, irgendwelche Gorillas im Kongo klauen dann irgendwann Menschenbabys. I don't know. Ist einfach gut, wenn solche, vielleicht schlechtes Beispiel, tut mir leid. Aber es ist vielleicht einfach gut, wenn solche Trends dann auch auf so einer Insel bleiben. Lass die Affen bitte nicht von der Insel.
Snoosen, also morgens den Wecker nochmal schlummern lassen und dann vielleicht nochmal oder so, das hat ja einen schlechten Ruf, ist angeblich ganz furchtbar ungesund, immer wieder 10 Minuten nach hinten, nochmal halb einpennen, nochmal und nochmal und am Ende ist man dann natürlich auch spät dran. Ich mach's auch, ich bin einfach sowas von kein Morgenmensch. Rede nicht mit mir, Kaffee hier einfüllen, Schnauze. So, wirklich. Wenn es nach mir geht, sehe ich morgens die erste Stunde erstmal keinen Menschen, nachdem ich aufgewacht bin, aber... Es gibt eine neue Untersuchung zu diesem Thema, veröffentlicht in Nature. Und da geht es darum, wer eigentlich am meisten snoozt. Spoiler, die Deutschen sind ganz vorne mit dabei.
Ehrlich?
Ja.
Die disziplinierten Deutschen, pünktlichen Deutschen. Okay, nichts pünktlich aufstehen. Okay.
Nichts pünktlich aufstehen. Vielleicht hetzen sie sich dann mehr und sind dann trotzdem pünktlich auf der Arbeit. Aber das wirklich Überraschende fand ich, dass wohl frühere Studien überschätzt haben, wie viel die Leute das wirklich machen. Mhm. Denn... Das ist eine relativ breit angelegte Untersuchung gewesen. Die haben halt die Leute nicht ins Schlaflabor gelegt und geguckt, was passiert eigentlich mit denen, wenn die snoozen, sondern die haben einfach Smartphone-Daten ausgewertet. Also wer hat wann, wie oft, wie lange den Wecker nochmal weggedrückt. Mhm. So, damit du einfach mal weißt, wie groß ist denn dieses Phänomen eigentlich. Und das Ergebnis war, die meisten Teilnehmenden waren tatsächlich so Heavy Users, also haben in mehr als 80% der Fälle den Snooze-Button mindestens einmal gedrückt.
Aha.
Was noch so rausgekommen ist, ist, Frauen snoozen mehr als Männer, Deutsche mehr als Japaner.
Ja.
Und, Riesenüberraschung, wer früher ins Bett geht, snoozt weniger.
Ja, gut. Ja, okay, das ist sehr überraschend, genau.
Aber wer sehr lange schläft, also über 9 Stunden, neigt mehr dazu, nochmal zu snoozen, als jemand, der so eine empfohlene Zeit, also zwischen 7 und 9 Stunden geschlafen hat. Also es scheint nicht nur mit zu wenig Schlaf zu tun zu haben.
Mhm.
Und das passt zu früheren Ergebnissen. Es gab so eine große schwedische Studie von 2023. Die haben einen Zusammenhang hergestellt zwischen Chronotypen und Snoosen. Also Eulen, die nach ihrem internen Biorhythmus eher spät ins Bett gehen, spät aufstehen, die snoozen öfter als Lerchen, also FrühaufsteherInnen. Ist logisch, ne? Wer spät ins Bett geht und wegen Arbeitszeit oder so früh raus muss, ist dann weniger ausgeschlafen, wenn morgens der Wecker geht und wacht vielleicht auch nicht von alleine auf. Aber... Insgesamt sind Snoozer nicht schlechter kognitiv drauf morgens. So, also das heißt, die können auch Matheaufgaben lösen morgens, die haben auch keine höheren Cortisolspiegel, also kein höheres Stresslevel oder so. Das macht keinen Unterschied. Und das wiederum widerspricht dieser These, die so verbreitet ist, dass Snoozen ist so furchtbar ungesund. So.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt irgendwie 8-mal gesnoozt oder ich snooze nicht 8-mal meinen Wecker.
Zweimal
gesnoozt habe, dass ich danach auch gar nicht in die Gänge komme. Aber ich könnte genauso Matheaufgaben lösen, wie wenn ich gar nicht snooze.
Ja, es kommt ein bisschen auf deinen Chronotyp an. Also es hört sich jetzt für mich auch alles eher so eulig an bei dir, ne? Also es kann für Eulen sogar Vorteile haben. Also es gibt quasi 2 Gründe, weshalb man morgens vielleicht schlecht rauskommt. Einmal ist, man hat halt grundsätzlich einfach zu wenig geschlafen, ne? Also wenn man nicht so viel Schlaf kriegt, weil man spät ins Bett geht und dann aber früh aufstehen muss, dann kommt man halt so oder so morgens nicht in die Gänge, egal ob man jetzt gesnoozt hat oder nicht.
Mhm.
So. Und das andere, was die untersucht haben, war, ein gesunder Schlaf, also so ein gesunder Nachtschlaf, beinhaltet ungefähr 5-mal das Durchlaufen der Schlafphasen, inklusive REM-Phase und Tiefschlafphase. So, und wenn du eine Eule bist, dann kann es halt, und um 7 Uhr aufstehen musst oder um 6, dann kann es halt eher sein, dass dein Wecker in so einer REM- oder Tiefschlafphase klingelt. Und wenn wir dann zweimal snoozen oder so, zweimal 10 Minuten vielleicht, dann fallen wir, dadurch, dass wir schon mal kurz wach geworden sind, nochmal in so einen leichteren Schlaf. Und aus dem kann man dann 10, 20 Minuten später leichter aufwachen.
Ach krass, okay.
Genau, und das haben die halt ausprobiert mit Leuten, die Eulen sind und regelmäßig snoozen. Und sofort wieder einschlafen. Also wenn du halt irgendwie so dann doch wach bist und nicht wieder einpennen kannst, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber wenn du so im Halbschlaf irgendwie auf dein Handy haust, dann wieder wegpennst, das vielleicht nochmal machst und dann wach wirst, dann führt es eher dazu, dass du sogar ein bisschen fitter bist dadurch.
Das macht total Sinn. Klar, wenn ich in so einer Tiefschlafphase bin, bin ich ja eher ein Zombie.
Richtig.
Als wenn ich irgendwie so ein, 20 Minuten Nickerchen gemacht habe oder so.
Genau.
Ne? Das trifft auch meine Erfahrung.
Also zu dieser Studie, damals hat Julia übrigens einen TikTok gemacht, das verlinken wir euch mal in den Shownotes bei Solid Science. Und insgesamt muss man zu wenig Schlaf, ist brutal ungesund. Man muss sich also irgendwie was ausdenken, wenn man abends einfach nicht früh schlafen kann und morgens um 6 raus muss. Da hätten wir auch noch einen kleinen Service-Link von den SWR-KollegInnen für euch in den Shownotes. Und kleiner Side, was glaubst du, wie alt ist die Snooze-Funktion?
Ja, wie alt sind Wecker?
Seit wann snoozen die Menschen?
Gab es früher auf diese Wecker, die so ringen, die ganz laut sind, gab es da so einen Snooze-Button? Also auf diesen digitalen, ich weiß noch, als ich klein war, mein erster digitaler Wecker, da gab es so eine Snooze-Funktion. Also ich würde sagen, die Snooze-Funktion ist 30 Jahre alt.
112 Jahre.
Nein.
Doch. Das beantwortet quasi deine Frage. Ja, mechanische Wecker können auch so eine Funktion haben. Hieß damals wahrscheinlich nicht Snooze, sondern Schlummertaste oder so. Hat der Schweizer Robert Türk erfunden.
Schlummertaste.
Aber ganz ehrlich, ich glaube ja, dass das Phänomen so alt ist wie die Menschheit. Wenn man morgens geweckt wird, ja, egal von wem oder durch was, und man fühlt sich nicht ausgeschlafen, dann dreht man sich wieder um. So, und dann kommt halt irgendwie die nächste Störung und die nächste. Und nur seit Herrn Türk ist es eben eine sehr genau eingestellte Störung.
Und ich wollte gerade sagen, was ist mit dem Klassiker, der Hahn, der kräht? Jeder, der Hähne kennt, weiß, die krähen ja auch wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern haben integriert schon die Snooze-Funktion, dass sie dann irgendwann nochmal krähen. Nach einem bestimmten Zeitpunkt, oder? Es gibt bestimmt auch Snooze-Hähne.
Ja, das sind die, nach denen man Stiefel geworfen hat.
Ja, genau die. Die sehr früh dann im Ofen gelandet sind. Die sind dann nicht mehr aufgewacht. Die haben für immer gesnoozt. Gut, kommen wir zur inoffiziellen Rubrik bei Fakt ab. Studien, die ich anprangere. Ich bin heute ein bisschen streng. Es geht um japanische Gärten. Warst schon mal in einem japanischen Garten irgendwo, oder Charlotte? Kennst du?
Naja, in so einem pseudo-japanischen Garten natürlich. Ne? Also ich war noch nie in Japan, deswegen war ich noch nie in einem echten, original japanischen Garten. Aber diese in Deutschland zur Zerstreuung der arbeitenden Bevölkerung angelegten japanischen Gärten, ja, habe ich schon mal besucht.
Ja, ich glaube, die haben schon einige Eigenschaften auch. Also es sind ja schon, japanische Gärten haben ja auch so ein bestimmtes Design oder eine Art, wie es aufgebaut ist. Ne? Also ich glaube, da kommt so der ein oder andere in Deutschland auch wirklich sehr gut weg. Also ein gutes Stichwort, arbeitende Bevölkerung und Stress und so. Diese Studie wollte sich anschauen, wie japanische Gärten auf Menschen wirken und wie damit physische und psychische Entspannung bei Menschen hervorgerufen wird, wenn man in so einen Garten...
Das hört sich ja erstmal sinnvoll an.
Ja, ist ja, kann man sich ja mal anschauen. Ne? Also man sagt ja immer, ins Grüne gucken tut gut.
Genau.
Das ist gut für die Seele, bringt Entspannung, wenn wir in die Natur schauen, ne? Und Gärten sind ja auch sehr unterschiedlich aufgebaut und gepflegt. Also auch wenn man jetzt mal so normale Gärten sich anschaut. Ich habe jetzt einen Garten. Ich bin völlig überfordert. Wenn ich in den Garten gucke, dann bin ich gestresst. Und zwar, weil ich nicht weiß, was ich da noch machen muss. Ich muss irgendwelche Bäume schneiden und so weiter. Aber okay, ist ein anderes Thema. Ne? Also bei der Studie war so ein bisschen der Fokus, wir haben einen sehr ordentlich gepflegten, akkuraten japanischen Garten und wir haben einen eher weniger aufgeräumten Garten. Das ist ein zweiter Garten, nämlich von der Kyoto University. Ein Garten. Und das andere war der Murin-An-Garten im Osten von Kyoto. Also diese beiden Gärten, um die geht es in der Studie. Das ist so ein ganz klassischer japanischer Garten. Wirklich wunderschön, ganz groß, so eine Hügellandschaft, so ein kleiner Wasserbereich, Teich, See, keine Ahnung. Also es ist wirklich sehr, sehr hübsch alles aufgebaut. So, und dann gab es eben den Kyoto-Universität-Garten. Das sind die beiden Gärten, um die es geht. Und da wurden dann 16 Studis reingesetzt, die an einer vorgegebenen Position 7 Minuten lang sitzen sollten.
Die längste Mittagspause in der japanischen Geschichte, 7 Minuten.
Vor allem, wenn du alleine an dieser Stelle sitzt, hast auch noch so ein Device auf, was deine Augenbewegungen trackt. Mhm. Das wurde nämlich zum einen sich angeschaut und der Herzschlag wurde noch aufgenommen, wurde noch analysiert, ne, was das so mit dem Puls macht. Und einen Fragebogen gab es am Ende noch, ne? Bei den 16 Studis. Sind jetzt nicht so viele ProbandInnen, aber egal. Mhm. Präferenz der Studis war, der Murin-Angarten, der hat denen viel besser gefallen. Das war der Garten, wo sie auch nochmal zurückkommen würden. Also der sehr ordentliche, aufgeräumte Garten wurde präferiert im Vergleich zur Kyoto University, wo der Garten jetzt nicht, wo nicht jeder Busch mit der Nagelschere irgendwie akkurat geschnitten wurde, ne, wo halt ein paar Blätter auf dem Boden liegen oder so, so wurde es beschrieben. Man hat gemerkt, auch nicht nur am Fragebogen, sondern auch an den Ergebnissen vom Eye-Tracking oder auch von der Herzfrequenz, ne, die Herzfrequenz nahm auch kontinuierlich ab, wenn sie in dem Murin-An-Garten waren. Im Unigarten stieg sogar die Herzfrequenz um 5%.
Was nicht zufällig was damit zu tun hat, dass es ihre eigene Uni ist, wo sie die ganze Zeit lernen müssen und vielleicht gestresst sind. Also, come on.
Nee, ich habe eine andere Idee. Also im Paper oder in diesem Artikel, in dieser Studie ist so ein bisschen gesagt, ja, weil einfach der ordentlichere Garten angenehmer ist für Psyche und Wohlbefinden. Und der Kyoto University Garden ist halt nicht so ordentlich akkurat geschnitten.
Und das stresst Menschen.
Ja, also, egal, vergiss es. Pass auf.
Ich kann dir nicht mehr folgen. Okay.
Nee, pass auf. Also, ich muss jetzt mal was zu diesen Gärten sagen. Denn ich habe erstmal versucht, ich habe diesen Murin-An-Garten habe ich im Internet gesucht und gefunden. Wunderschönes Ding, ne? Total schön. Habe dann auch versucht, diesen Kyoto University Garten zu finden. Ist gar nicht so einfach, ne? Ich dachte, es wäre der botanische Garten von der Universität. Ist es aber auch nicht. Und das Suchen habe ich dann auch irgendwann eingestellt. War auch egal, denn in der Studie selbst sind Bilder von den Gärten mit drin. Mhm. So, und jetzt pass auf, der Murin-An-Garten, das ist so ein Spaziergarten, ne? Also der ist sehr aufwendig, bis ins kleinste Detail geplant. Der Punkt, wo die ProbandInnen sitzen mussten, die 7 Minuten, ne, ist eins von diesen superschönen Häusern in diesem alten japanischen Stil, ne, wo diese Wände aufgestellt werden. Ne? Du sitzt einfach in so einem wunderschönen Raum, schaust raus, sitzt auf so einem schönen Holzdielenboden, auf so einem Kissen, auch in so dieser japanischen Pose, ne, dass man immer so auf diesen Knien, auf den Unterschenkeln sitzt, ne? Und dann schaust du auf so einen Steinweg. Hinten rechts ist so ein wunderschöner kleiner See. Richtig weit hinten siehst du so Bäume und darüber hinaus blickst du halt in so wunderschöne grüne Berge. Also es ist wirklich eine Oase, es ist ein Filmset. Keine Ahnung, es ist gärtnerische Perfektion. So. Dagegen das Bild von diesem sogenannten Kyoto University Garden. Du sitzt nicht auf einem wunderschönen Holzdielenboden auf einem Kissen, sondern du sitzt auf einem Plastikstuhl. Mhm. So ein Plastikgartenstuhl, sag ich mal, ne, auf einem Steinboden mittendrin. Du siehst vor dir nicht mal eine halb so große Landschaft wie in dem Murin-An-Garten. Es ist kein aufgeräumter Garten, es ist so ein kleiner plätschernder Teich oder irgendwie sowas. Wirklich, es ist winzig. Und drumherum, wenn du weiter guckst, siehst du ein Gebäude der nächsten Straße. Also du bist mitten in der Stadt. Dieses Gebäude sieht auch nicht irgendwie aus wie alter japanischer Stil, sondern eher so nach Berlin-Marzahn. Also es ist wirklich kein schöner Kyoto-Kaiserpalast oder sowas, sondern du siehst einfach so einen Betonklotz. Und das größte Problem, was ich hier sehe, drumherum auch in Sichtweite, das kannst du nicht ausblenden, egal wie sehr du es versuchst. Drumherum sind so 3- bis 4-stöckige Gebäude, die in der Studie vermerkt sind als School Building, also eine Schule, die einfach komplett um diesen kleinen Minigarten drumherum ist. Und da ist die Herzfrequenz der ProbandInnen dann gestiegen. Ich frage mich wirklich, warum. Ob das wirklich der Garten war, der weniger aufgeräumt, weniger akkurat geschnitten war, weil an sich ist dieses kleine Stückchen Erde auch ganz nett. Oder ob es daran liegt, dass du halt mitten in dieser fucking Großstadt Kyoto bist, um dich herum eine Schule ist, die garantiert jetzt auch nicht so diesen Zen-Style leise ist. Und also ist einfach, okay. Es sieht einfach ganz anders aus. Ich verstehe nicht, wie man das übersehen kann.
Also eigentlich muss man sagen, es ist nicht die Frage, sind aufgeräumte oder nicht so aufgeräumte Gärten besser für unser Wohlbefinden, sondern sind schöne, große, ruhige Gärten besser oder sind kleine besser?
Genau.
Und dann ist das Ergebnis wahrscheinlich nicht besonders überraschend.
Genau. Also findest du es schöner, wenn du einfach in einem riesigen Garten sitzt und nichts von Zivilisation um dich herum wirklich bemerkst? Oder wenn du mitten in der Stadt sitzt, in einer kleinen Grünanlage, wo einfach eine riesige Schule und alles Mögliche an Stadtlärm um dich herum ist.
Ja.
Das ist eine Frage, die ich einmal bitte nach Japan sende.
Okay, also ich würde sagen, wir haben ja am Anfang gesagt, jetzt ist Wochenende. Also für alle, für die jetzt wirklich auch arbeitsfreie Zeit ist, versucht es doch mal, setzt euch mal in so einen richtig schönen, weitläufigen Garten, falls ihr die Möglichkeit habt. Oder setzt euch einfach mal auf den grünen Streifen in der Mitte der nächsten Autobahn und guckt mal, was angenehmer für euch ist, würde ich sagen.
Ja, die Antwort könnt ihr ja euch selber geben.
Aber Sina, bitte verlinken wir mal die Bilder von dieser Studie auch in den Shownotes. Ja, ich möchte den schönen Garten sehen und ich möchte aber auch den Kyoto University Garten sehen.
Ja, liebe Grüße nach Japan und nach Kyoto. Wir packen das in die Shownotes. Das muss man auf jeden Fall gesehen haben.
Ausgezeichnet. Na gut, wenn ich mal wieder nicht schlafen kann, dann gucke ich mir die an.
Ja, das entspannt auch. Hast mich ja gehört, wie entspannt ich war danach.
Da kann man ganz schnell schlafen, muss am nächsten nicht mehr snoosen. Sina, schönes Wochenende.
Wünsche ich dir auch.
Tschüss.
Mach Idiot.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser, Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und wenn ihr direkt Bock habt auf den nächsten Podcast, dann haben wir noch einen Tipp für euch. In Kluger Kaffee, dein Wissenspäuschen, geht's um Fragen aus dem Alltag und Antworten darauf. Wie kann man möglichst easy nebenbei reich werden? Oder was hilft beim Einschlafen außer Schäfchen zählen, damit ihr nicht mehr so viel snoosen müsst? Die Hosts von Kluger Kaffee testen Lösungen selbst, sprechen mit Expertinnen und Experten und haben dazu Fakten und Fun Facts. Jeden zweiten Donnerstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.